Minimalismus.ch, Selim Tolga.
Guten Morgen, Selim.
Hallo Thomas, wie geht's? Über was sprechen wir heute?
Heute sprechen wir über deine Arbeit als Aufräumcoach. Ich habe da immer mal wieder ein paar Fragen und ich denke, die Hörer interessiert es auch, was so ein Aufräumcoach macht. Mhm. Aber zuerst, was wir minimalisiert haben. Also ich habe nichts minimalisiert, ich habe einen neuen Staubsauger gekauft. Einerseits, weil gerade eine Aktion lief, Rabatt 20%, und da hatte ich auch so einen Mystery-Shopping-Job, genau an dem Ort, wo ich mich für einen Staubsauger beraten musste. Und da habe ich gleich einen gekauft, weil da kriegte ich auch noch 10 Franken günstiger und habe mich da beraten lassen und habe dann am Schluss den günstigsten gekauft.
Gut.
Und dann gab es am Schluss noch die Frage, ob ich eine Garantieverlängerung möchte von 2 auf 4 Jahren. Da habe ich mal gedacht, ja, das spreche ich auch nochmal an hier. Macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Also einerseits kostet es 11% Aufpreis. Der Staubsauger war schlussendlich etwa 79,90. Das wären etwa 10 Franken gewesen, nicht so viel. Aber ich glaube, das kann man sich sparen. Aber wenn er 2 Jahre läuft, läuft er wahrscheinlich auch 4 Jahre. Oder wie siehst du das? Kaufst du solche Sachen? Ja, weißt du, Zusatzdienstleistungen?
Nee, ich überlege jetzt gerade, weil ich das letzte Mal gemacht habe, eigentlich selten, höchstens mal bei einem wirklich ganz teuren Gerät, wo einfach der Support dann auch noch dabei ist. Aber jetzt beim Staubsauger hätte ich das auch nicht gemacht, ja, wenn er so günstig war.
Ja, weil ein Staubsauger ist ja, also das ist nicht gerade ein Wegwerfartikel, aber der geht so lange, wie er geht. Klar, früher liefen sie wahrscheinlich länger, also war die Qualität besser. Habe ich das einfach so eine Zusatzeinnahmequelle der Geschäfte, dass sie da Garantieverlängerung mit der Angst des Kunden machen und denken, na gut, dann kann ich, da habe ich dann 4 Jahre Ruhe, dann läuft er sicher 4 Jahre. Aber ich glaube, das ist eigentlich eine Risikoabschätzung. Wie groß ist das Risiko, dass der jetzt kaputt geht zwischen im Jahr 3 und 4? Aber ich glaube, das kann man sich sparen. Weil wenn er ja irgendwas abbricht oder ja, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe es, glaube ich, auch sonst nie gemacht.
Ja, finde ich gut. Und das Stichwort ist Angst, oder? Es wird so viel gekauft und behalten und nicht weggegeben wegen Angst. Letztendlich kannst du immer ein bisschen graben gehen und dann irgendwo ist eigentlich die Angst da. Und das ist immer schön kaschiert. Bei mir eigentlich ähnlich. Ich habe alte Steuerunterlagen weggeworfen. Auch ein wenig mit dem Thema Angst eigentlich. Ich habe jetzt auch gemerkt, dass ich zu viel eigentlich aufbewahrt habe. So ganz nach dem Motto, vielleicht muss ich da mal was beweisen oder so. Es ist alles weg. Also ich habe nichts mehr. Du kannst jetzt in meinen Keller kommen. Du warst das letzte Mal bei mir. Ja. Ich hatte da noch so 3 Archivboxen über die letzten 10 Jahre. Das ist alles weg jetzt.
Aber du hast jetzt auch die von vor 2 Jahren weggeworfen oder alles, was älter ist wie 10? Also auch das, was noch jünger ist?
Okay. Alles, ja.
Aus welchem Grund? Weil du musstest ja theoretisch musstest du aufbewahren, vom Gesetz wegen.
Das ist so, ich bin ja sowieso papierlos und fast alle meine Belege, meine Buchhaltung ist ja das meiste digital, oder? Und das sind wirklich nur ganz, ganz wenige Dokumente, die ich physisch aufbewahrt habe und auch meine Belege sind digital. Also das bisschen, das riskiere ich einfach. Und ich meine, in den letzten 10 Jahren ist ja auch nie etwas passiert und ja. Es hat auch wieder ein bisschen mit diesem Thema Angst zu tun. Also ich denke, meine Steuererklärung und meine Belege kann ich jederzeit zeigen, wenn ein Treuhänder kommt. Und die paar anderen Dinge, ja, das riskiere ich einfach.
Ja, weil man muss sie auch nicht physisch aufbewahren, weil ich kann mich erinnern, letztes Jahr, die Steuererklärung war, glaube ich, das erste Mal komplett digital. Also konntest du das digital ausfüllen und digital einreichen. Da reicht auch ein Foto von einem Dokument oder ein Scan. Also von dem her können Sie auch nicht erwarten, dass du das jetzt physisch aufbewahrst, wenn Sie es digital akzeptieren beim Einreichen.
Das ist so. Und das andere ist, fast überall, ich habe nachgeschaut, könnte ich mich irgendwo einloggen und den Beleg in einem Archiv zurückholen, bei Bankbelegen und auch von Institutionen. Könntest du kurz anrufen, mir fehlt ein Dokument, können Sie mir das kurz schicken? Das ginge trotzdem im schlimmsten Falle.
Ja, ich habe das noch vor mir, also nicht das Wegwerfen, aber das Digitalisieren. Ich habe heute Nachmittag einen Termin bei meinem Bruder, der hat also einen Hochleistungsscanner, da kannst du einfach alles reinlegen und der scannt dann vor- und rückseitig, macht dann ein Dokument draus. Da werde ich jetzt einfach meinen Ordner, den ich schon halbiert habe, werde ich den Rest noch einscannen. Und dann habe ich nur noch Dokumente, so Pass und Aufenthalts- oder Heimatschein oder wie das heißt. Und werde dann alles, was kommt, abfotografieren, was ich benötige und digital archivieren. Also das werde ich jetzt auch heute anfangen. Das ist schon noch ist ein bisschen ein aufwendiger Schritt, sage ich mal. Also auch der Initialaufwand, bis du mal auf diesem Stand bist.
Genau.
Und nachher geht das schon. Da kannst du nicht auch sagen, ich fotografiere ab heute alles, was reinkommt, ab und Ende Jahr schmeiße ich halt den Rest auch noch weg, was das älter ist. Also ja, man muss da schon ein bisschen Mut zur Lücke haben. Eben, ich kenne niemanden, der jetzt etwas unbedingt benötigt hat. Das ist wirklich die Angst, dass man das brauchen könnte. So im, ja, im Notfall. Und es, ja, es ist überall eine Risikoabschätzung. Was wäre der Worst Case, wenn du das Dokument jetzt nicht mehr hast? Also du wirst nicht eingesperrt oder wirst nicht sterben. Es ist einfach so ein bisschen halt ein ungutes Gefühl, aber also in der Informatik musste ich mich ja so mit Disaster Recovery auseinandersetzen. Da gab es so eine Risikomatrix, Eintrittswahrscheinlichkeit, wie groß ist die Chance, dass der Schaden eintritt? Und wenn er eintritt, wie hoch ist der Schaden? Und wenn beides gegeben ist, dann muss man was tun. Wenn es die eine Variante ist, ein kleiner Schaden, aber große Eintrittswahrscheinlichkeit, dann musst du halt irgendwas dagegen, also irgendeinen Prozess ändern. Und wenn es häufig eintritt, nee, umgekehrt, wenn es selten eintritt und sehr hoch ist, dann kann man das Risiko tragen, weil das kommt dann vielleicht in 20 Jahren einmal vor, wenn überhaupt. Da musst du vielleicht ein bisschen einen Prozess machen, was du dann machen könntest in dem Fall, der ja eh nicht eintritt.
So ist es. Das ist ja auch meine Standardfrage beim Loslassen mit Leuten. Was würdest du tun, wenn der Fall XY eintreffen würde? Und dann beginnen die Leute zu überlegen und dann sehen sie, dass eigentlich das Szenario nicht so schlimm ist, wie eigentlich angenommen.
Ja, interessant. Also ich sehe, es geht auch bei dir weiter, obwohl du schon den Status eines Aufräumcoaches hast. Auch der Coach kann noch was aufräumen.
Genau.
Wenn wir beim Thema sind, was macht ein Aufräumcoach? Vielleicht kurz gefragt.
Er hilft beim Aufräumen, unterstützt beim Loslassprozess.
Jawohl, beim Aufräumen helfen. Noch kurz, räumst du auf oder räumt der Kunde auf? Also du hilfst physisch mit oder du kommst her und hilfst anpacken oder du sagst einfach, das kommt dahin und der Kunde macht's dann. Also du bist nicht ein wie ein Möbelpacker, der da anpackt, wahrscheinlich, oder schon?
Beides. Es kommt ein bisschen auf die Situation drauf an, es kommt ein bisschen auf den Kunden drauf an, aber in der Regel, es läuft sehr pragmatisch ab, also ich packe mit an und es gibt ganz keine andere Energie, wenn man das zusammen macht. Also ich helfe mit, ich habe es auch schon alleine gemacht, dass die Leute nicht da sein wollten, das gab es auch schon. Da beginnt man mal in einem Ecken, damit einfach der Kunde sieht, in welche Richtung es geht, dann macht man ein paar Stichproben. Ich zeige ihm vielleicht, das hätte ich jetzt weggegeben, ist das für dich okay? Und dann sagt er, ja, ist gut, und dann mache ich das ganze Zimmer. Das ist natürlich die schnellste Variante. Aber in der Regel räumen wir zusammen auf, und ich, also eben, was macht ein Aufräumcoach noch kurz zum Abschließen? Er hilft beim Aufräumen, er unterstützt beim Loslassprozess, das ist ja das, was schwierig ist, da bin ich einfach an Ort und Stelle und unterstütze. Ich stelle die richtigen Fragen, die das Ganze einfach in die richtige Richtung leiten und ja auch also die richtigen Fragen, die einfach die neue Gewohnheiten und Routinen ankurbeln, weil das ist ja das, was wichtig ist, damit man dann das auch halten kann, den neuen Lebensstil. Und so der letzte Punkt, was ein Aufräumcoach macht, ist einfach individuelle Ordnungssysteme finden, die einfach auf den Typ vom Kunden passen, damit er dann die Ordnung auch halten kann. Das ist etwa so zusammenfassend.
Also es gibt keinen Standardprozess, du nimmst keine Checkliste hervor und sagst, okay, wir sind jetzt hier beim Herrn Meier und fangen dann oben an, sondern du machst das maßgeschneidert auf den Kunden, je nachdem, was er für eine Persönlichkeit hat, was er für ein Problem hat, sage ich mal, oder wie die Situation ist. Und wie die Wohnung wahrscheinlich auch aussieht. Also du kannst nicht sagen, das ist immer gleich. Oder ist das häufig ähnlich, der Ablauf? Oder ist das sehr individuell?
Es ist sehr individuell. Es gibt auch so verschiedene Ordnungstypen. Es gibt zum Beispiel der Sanguiniker, das ist einer, wo alles emotional auflädt. Oh, dieser schöne Stein, den nimmt er gleich mit nach Hause. Dann gibt's so den Techi, der hat gerne elektronische Gadgets. Dann gibt's den Messi. Was gibt es noch? Es gibt einfach so verschiedene Typen und auch verschiedene Arten, wie die Leute ticken. Also wenn es etwas gibt, was immer ein bisschen ähnlich ist, ist es, wo ich beginne. Also der Ort vom Aufräumen, es ist eigentlich immer der Boden zuerst, dann alles Sichtbare und ganz am Ende das Unsichtbare, also was in Schubladen ist, in Schränken. Und was ist auch eigentlich immer ähnlich, mit was das man beginnt, dort wo keine Emotionen dran sind und erst ganz zum Schluss so die emotionalen Geschichten. Dass man zuerst schon ein paar Erfolgserlebnisse hat. Und der Rest ist individuell.
Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich noch wichtig, dass man am Anfang so die einfachen Dinge, wo man optisch sehr schnell einen Unterschied sieht. Weil wenn du jetzt irgendwo anfängst, wo man es nicht sieht, ist das wahrscheinlich psychologisch gesehen etwas schwieriger. Dann musst du mit den schnellen Erfolgen anfangen, damit der Kunde sieht, da passiert was, es geht vorwärts, da wo er wahrscheinlich auch am einfachsten loslassen kann.
Genau. Und ebenso, dass die Böden einfach frei sind. Das ist für viele, also eben viele haben keine freien Böden und seit langer Zeit.
Kann man sich gar nicht vorstellen.
Kann man sich nicht vorstellen, ja, aber das ist wirklich so ein, wow, das ist toll, ein leerer Boden, ich kann wieder putzen, ich kann mich wieder frei bewegen. Das ist einfach etwas, ja, der Boden, das ist so zentral.
Und was sind das für Kunden? Also kann man da irgend so eine Demografie machen? Sind das irgendwie eher ältere? Ich nehme nicht an, dass die Kunden sehr, sehr jung sind. Wahrscheinlich eher so zweite Lebenshälfte. Sind es eher Männer wie Frauen? Und was sind die Gründe, dass sie dich anrufen oder sich bei dir melden? Sind das weggestorbene Ehepartner oder einfach in der zweiten Lebenshälfte mal ein bisschen wieder Ordnung schaffen, neu beginnen?
Ja, es ist noch lustig, in letzter Zeit sind es doch auch jüngere Personen. Es kommt auch immer wieder vor, dass es Studenten sind, die sich einfach eine einfachere Arbeitsweise wünschen, die sicher auch ein bisschen auf dieser Minimalismus-Trendwelle schweben und das einfach cool finden und mehr darüber wissen wollen. Und dann, ja, wie du es gesagt hast, sicher auch viele ältere Menschen, ich würde mal so sagen, zwischen 50 und 70, das ist halt so eine Zone, wo sich viel angesammelt hat. Die Leute suchen nach Möglichkeiten, ihr Leben einfacher einzurichten. Und das ist dann sicher so eine Gruppe, die auch ein bisschen mit dem Loslassen vielleicht Probleme hat, weil es halt je länger man das Ding hat, desto schwieriger wird es. Und das ist dann halt, die haben oft Dinge, die sie jahrelang gehortet haben, oder? Und das sind so die Typen von Kunden. Und dann kann man auch sagen, es gibt so vier verschiedene Typen von Kunden. So wenn die technische Ursache das Problem ist, also wie organisiere ich einen Schrank optimal zum Beispiel, das können nicht alle. Hat man eigentlich auch nie gelernt, oder man hat in der Schule nicht gelernt, aufräumen und organisieren. Also entweder kann man das oder hat es von den Eltern mitgekriegt oder eben nicht. Der zweite Grund ist das psychologische Faktor. Das sind einfach Leute, die sich verzetteln und prokrastinieren und tausend Ideen haben. Dritter Typ ist Kaufsüchtige. Und so der letzte Typ ist so der Externe, sage ich dem. Einfach der, wo ein tragisches Erlebnis hatte und einfach nicht motiviert ist und einfach den Sinn nicht sieht. Das sind so die vier verschiedenen Gründe, die ich antreffe.
Und ist es bei dir immer so, dass du Erfolg hast mit deiner Tätigkeit? Oder kann es sein, dass auch die Chemie nicht stimmt zwischen dir und dem Kunden oder dass das nicht funktioniert, dass der vielleicht sich das anders vorgestellt hast und du vielleicht auch nicht vorwärts kommst und dann die Übung wieder abgebrochen wird? Gibt es das auch?
Also ich habe ja so ein Kennenlernpaket, das ist einfach ein Vormittag oder ein Nachmittag, da bin ich 4 Stunden mit den Leuten zusammen. Und nachdem wird dann eigentlich entschieden, ob das weitergeht oder nicht. Und in diesen 4 Stunden sieht man sofort, ob die Chemie passt. Und der Kunde sieht auch, was da auf ihn zukommt, in welche Richtung das geht. Und es ist in 10 Jahren zwei, dreimal passiert, dass es nicht funktioniert hat. Das waren meistens der psychologische Grund, wo ich vorher erwähnt habe. Also wenn jemand wirklich auch ein bisschen krank ist, also ich bin ja kein Psychiater oder ich bin einfach Aufräumcoach, und dann müsste man das sowieso parallel machen. Und sonst, ja, konnte ich wirklich den meisten helfen. Natürlich, das ist unterschiedlich. Es geht ja auch immer darum, das dann zu halten, den neuen Lebensstil. Also darum mache ich ja auch Control-Coachings dann auch ab und zu, bis ich einfach neue Gewohnheiten etabliert habe.
Ja, ich wollte gerade fragen, gehst du da einmal hin oder sind das sind keine Minimalisten, die wollen wahrscheinlich nicht irgendwie einen einfacheren Lebensstil, das ist eine einmalige Übung, eine einmalige Vorgang, wo sie sagen, ich möchte jetzt da meinen Besitz entrümpeln, halbieren, was weiß ich, und nachher ein freieres Leben führen, aber die sind nicht daran interessiert, an einem minimalistischen Lebensstil, das geht einfach um Ballast so abzuwerfen, einmal im Leben.
Beides auch wieder, also ich frage ja immer zu Beginn, was ist dein Ziel, wie soll es am Ende aussehen, wie möchtest du gerne leben, nach welchen Werten, und da hört man es dann schon ein bisschen heraus, und es gibt sehr oft aber auch Leute, die sagen, doch, ich will minimalistisch sein, ich will so einfach wie möglich, ich möchte keine Zeit für Haushalt einsetzen, es soll einfach alles so einfach wie möglich sein, ich möchte jederzeit umziehen können. Also Flexibilität ist mir sehr wichtig. Ich spüre einfach ich hole die Werte ab zu Beginn. Und dann, ja, dann begleite ich.
Ja, und dann haben Sie ja nachher sehr viel Platz. Gibt es auch welche, die ziehen dann gleich um oder die machen das vor dem Umzug? Du hast mal von einem erzählt, der ist von einer in die andere Wohnung gezogen und hat dann einfach alles mitgenommen, was sie gebraucht hat und den Rest dann in der alten Wohnung gelassen. Weil das Problem ist ja, dass der Ort dann meistens der gleiche bleibt und es theoretisch ja wieder von vorne beginnen könnte, das Problem, weil du hast sie ja nicht geheilt in dem Sinn, du hast sie einfach unterstützt und dann hast du noch dieses Nachhaken, was du gesagt hast. Funktioniert denn das langfristig jeweils oder wie viele fallen dann wieder in alte Muster zurück?
Gut, es geht jetzt eben ein bisschen ins Coaching rein, also ich mache ja auch Coaching, also nicht im klassischen Sinne, dass wir da nebeneinander hocken und ich Fragen stelle, sondern einfach, das läuft beiläufig. Und da kenne ich die Leute natürlich schon und eben ich stelle die richtigen Fragen und ich spüre dann Muster heraus und merke schon, warum das Ganze so weit gekommen ist. Und das gibt dann manchmal auch Tränen und das geht dann schon wirklich sehr, sehr in die Tiefe. Und die Erfahrung in 10 Jahren hat einfach gezeigt, wenn Leute das einmal so gemacht haben, diesen Weg mit einer externen Person zusammen, ist die Chance sehr hoch, dass sie eben nicht zurückfallen, weil sie wollen das ja auch nicht noch einmal machen. Also die Nachhaltigkeit ist relativ hoch, weil es sehr in die Tiefe geht.
Und das ist ja auch... Es sammelt sich ja jeweils auch in kurzer Zeit, lange Zeit an. Also so schnell kann man nicht wieder zurückfallen. Und ich denke, wenn man mal auf einem guten Punkt wieder startet, ist das schon nicht so ein Problem, dass man wieder sofort zurückfällt. Wie lange dauert denn so ein, also wie häufig bist du jeweils dort? Kann man das irgendwie quantifizieren? Ist das eben ein 4 Stunden Aufwärmen oder Kennenlernpaket? Und dann ist es so 1, 2, 3, 4, 5 Tage oder ist das wochenweise?
Ich sage immer, wenn jemand das machen will, dann ist es eigentlich wie anstatt in die Ferien zu gehen. Etwa vom Umfang her, von den Kosten her, also anstatt in die Ferien gehen, ist es Ausmistern angesagt. Also sagt, nehmen wir mal an 3 Wochen und dann einfach, also nicht 3 Wochen jeden Tag am Stück, aber meistens, das ist so der Rahmen, 3 Wochen, einfach über eine längere Zeit, vielleicht komme ich 2 Tage, dann gibt es wieder Hausaufgaben, die ich aus der Ferne kontrolliere und begleite und dann komme ich wieder. Ja, es ist wirklich so.
Ja, aber es ist ja einfach. Da können Sie ein Video drehen oder ein Foto machen oder Skypes und Sie zeigen dir die Wohnung. Und ja, es ist ja auch theoretisch aus der Ferne möglich, gewisse Sachen. Weil häufig haben Sie einfach Fragen zu gewissen Sachen. Also wie wenn Sie beim Podcast eine Frage stellen. Also es ist ja nicht wirklich, du musst nicht physisch da sein bei allem. Das kann man auch aus der Ferne besprechen, ja?
Ja, ich habe jetzt gerade 2 Kunden aus Deutschland, wo ich nur aus der Ferne arbeite. Das geht problemlos. Einer ist ein Unternehmer, Büroorganisation, die andere eine Privatperson. Es gibt aber auch ich nenne das so die Harmonizer-Typen, die funktionieren einfach besser, wenn jemand physisch vor Ort ist. Das gibt es auch und die meisten Leute wissen, welcher Typ sie sind. Also es gibt auch solche, da funktioniert das überhaupt nicht aus der Ferne. Die brauchen einfach, dass jemand da ist und Fragen stellt und aktiv da ist. Und dann wissen sie auch, aha, er kommt am Tag X um diese Uhrzeit und ich weiß, es wird dann etwas gehen. Oder? Und alleine haben sie wie zu wenig Kraft, das alleine zu machen.
Ja, es war bei mir gleich. Vor dem Podcast räume ich nie auf, aber wenn du vorbeikommst, räume ich dann jeweils auf.
Ja, ein bisschen Druck ist schon gut.
Das stimmt. Und wie viel ist dann Manpower in Prozent und wie viel ist Psychologie? Also ich denke, es ist eher mehr Psychologie, als dass du einfach vor Ort Dinge tust. Also ich glaube, das ist schon eher ein psychologisches Problem oder eben eine psychologische Unterstützung, als einfach nur, dass jemand da ist, der mithilft.
Auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall mehr Psychologie. Weil wenn die Psychologie mal klar ist und abgeschlossen ist, dann sagt ja der Kunde auch, ja okay, das kann jetzt weg. Und dann kann man erst beginnen, ein bisschen zu organisieren, Kisten runtertragen. Das geht ja dann schnell. Also es ist wirklich die Psychologie, wo der lange Teil ist und auch ein bisschen ja der anspruchsvolle Teil, auf jeden Fall.
Und wie erreichen dich die Kunden? Woher kommen die? Wie finden die dich? Also es gibt noch zu sagen, es gibt eine Dokumentation auf im Schweizer Fernsehen kam die vor 1,5 Jahren. Da habe ich dich auch das erste Mal gesehen und aus dem Grund habe ich den Podcast gestartet.
Ja.
Dort sieht man dich in Aktion. Ich denke, von da kommen sicher ein paar. Also die haben die sicher von dort gekannt. Die ist auch ein paar Mal wiederholt worden. Aber wo kommen die sonst? Also geben die bei Google ein, Aufräumcoach Schweiz und dann kommst du? Oder machst du da aktiv Werbung und verteilst da Flyer in den Altersheimen und was weiß ich?
Nein, mache ich nicht. Also das ist schon über das Internet das meiste. Aufräumcoach buchen oder Aufräumenhilfe, Ausmistenhilfe sind so bekannte Stichwörter. Und dann mache ich ja Vorträge an der Volkshochschule. Und dort kommt mein Zielpublikum so an einen Minimalismuskurs und sie nehmen dann Inputs mit und daraus ergeben sich oft Kunden und sonst die anderen sind Empfehlungen oder aus dem Internet.
Ja, und wenn man jetzt sowas auch machen möchte, oder ist dieser Titel ist wahrscheinlich nicht geschützt, oder Aufräumcoach kann sich jeder nennen, gibt es da einen Bildungsweg, eine Ausbildung? Kann man das bei dir lernen? Also wenn jemand das machen möchte, also nicht aufräumen, nicht bei ihm aufräumen, sondern Aufräumcoach werden, könnte man das bei dir, könnte ich das auch lernen, wenn ich das möchte?
Also es ist nicht geschützt, das stimmt. Es gibt eigentlich nur zwei international anerkannte Möglichkeiten. Das eine ist Marie Kondo Consultant. Die Marie Kondo bietet ja die Ausbildung an. Sehr teuer, geht sehr lang und ist dann einfach Marie Kondo-Style und Aufräummethode. Das andere ist NAPO, das ist das, was ich gemacht habe. Das ist National Association Professional Organizer. Das ist einfach der internationale Aufräumcoach-Standard. Geht mehrere Jahre, ist sehr aufwendig. Und das kann man machen und alle anderen, was es gibt, dann gibt es ein paar, die einfach Zertifikate anbieten, eigene Lehrgänge haben. Den habe ich auch, findet man auf minimalismus.ch unter Angebot auf dem Coach-Ausbildung. Ist online, komplett virtuell, 6 Monate, wo ich einfach mein Wissen weitergebe, wenn jemand das auch machen will.
Ja, aber brauchen die Leute Zertifikate? Also ist es für dich wichtig, ein Zertifikat zeigen zu können? Oder ist es einfach wichtig, dass die Persönlichkeit stimmt? Und wie wichtig ist, dass du jetzt ein Mann bist? Weil so aufräumen ist eher so ein bisschen weiblich. Also wenn man auch guckt bei Marie Kondo, glaube ich, hat das nicht 80% Frauen, oder 90% Frauen. Ist es ein strategischer Vorteil, wenn du ein Mann bist? Oder ist das vielleicht eher ein Nachteil?
Also vielleicht zuerst zum Diplom. Ich finde es schon wichtig, wenn man in irgendeinem Job ist, dass man ein Diplom hat. Das finde ich einfach wichtig, weil du willst auch nicht irgendwie einen netten Arzt, der einen guten Charakter hat. Aber
ja, aber das ist Diplom eine andere hat. Geschichte. Komm, da wird doch operiert und geht ums Leben und Tod oder um die Gesundheit. Beim Aufräumen ist es ja, also ich möchte nicht den Job runterreden, aber schlussendlich ist es da wichtiger, dass du dich wohlfühlst. Kann beim Arzt auch. Aber du merkst dann relativ schnell, ob der was kann oder nicht, ob es da vorwärts geht. Klar, da hast du vielleicht 1, 2 Stunden verbraten, bis du das merkst. Aber ich weiß nicht, ob jetzt da ein Zertifikat 100%, also extrem wichtig ist, oder ob dann die Kunden gar nicht kommen.
Ja, also es ist halt einfach, die Kunden fühlen sich einfach wohler, oder? Wenn sie wissen, dass der ausgebildet ist und auch seine Werkzeuge beherrscht. Also es geht auch ein bisschen um das.
Es geht auch um Angst hier, oder? Dass man Angst hat, dass er nichts kann.
Absolut, absolut. Und das mit der Angst, und nein, was das mit dem Mann, ja, bin der einzige Mann, das ist schon ein Vorteil, denke ich. Es gibt auch Kundinnen, die zu mir sagen, sie wollten bewusst mit einem Mann zusammenarbeiten, weil sie einfach das männliche Element in diesem Prozess drin haben wollen. Das habe ich öfters gehört. Mhm. Und dann gibt es auch ja, solche, die sagen, sie arbeiten lieber mit einer Frau. Ist auch okay.
Ja, theoretisch müsstest du noch eine Mitarbeiterin dabei haben, wo sie auswählen können, dass du dann nicht den Nachteil hast, wenn du nur als Mann da aufgestellt bist.
Ja, kann ich immer bei Bedarf dazu buchen, gell, wenn es mal... Oder ich kann ja dich mal dazu buchen, oder?
Ja, ich würde gerne mal mitkommen. Also alleine weiß ich nicht, ob ich das machen würde, aber ich würde gerne mal mitkommen. Vielleicht, wenn es mal ein ganz schwieriger Fall ist, wo es zwei Männer braucht, die helfen können. Nein, ich finde es spannend einerseits, weil ich sehe ja häufig auch Wohnungen, wo halt einfach viel Zeugs rumliegt. Mhm. Und das kannst du ja bei Freunden oder Bekannten nicht so ansprechen. Und wenn du da bei jemandem bist, der dann genau dieses Problem lösen möchte, weil Problem lösen tue ich gerne, das ist meine, ich denke, eine Kernkompetenz, auch aus der Informatik, ich bin immer bereit, Probleme und so zu lösen. Also von dem her spannend wäre es schon. Und jetzt noch die letzte Frage, wie sieht es finanziell aus, kann man davon leben?
Es ist halt wie bei allem, man muss sich gut verkaufen, man muss breit gefächert sein, auf verschiedenen Kanälen verfügbar sein und dann kann man davon leben. Also ich denke, in der Schweiz gibt es vielleicht nicht mehr als 10 Personen, die davon gut leben können. Also es ist schon hart, es ist halt immer noch etwas, was unbekannt ist. Das ist nicht wie, ich habe Probleme mit der Elektronik, ich hole den Elektriker, Sanitär, das Aufräumen, ein Aufräumcoach, das wissen immer noch viele nicht, dass es das gibt. Das ist das Problem und das wird sicher auch noch eine Weile so bleiben. Es ist etwas Exotisches und dann kommt auch noch der Punkt dazu, viele scheuen sich einfach, Das ist peinlich, einen Aufräumcoach zu buchen, das muss man doch selber können, ist so ein bisschen eine Kindheitsprägung, dass man das einfach alleine machen muss. Also es ist schon schwierig, jetzt für mich halt, die ersten 5 Jahre waren ganz schwierig und jetzt kann ich davon leben, ich habe mich halt auch spezialisiert, ich bin auch, habe ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal und das ist sicher unterstützend.
Ja, ich glaube, die Schwierigkeit ist auch, dass es nicht skalierbar ist. Du musst halt immer vor Ort sein, persönlich, und kannst, das ist kein digitales Produkt, du kannst es nicht so gut in Massen anbieten. Du musst halt immer, die brauchen immer die Person sehr lieb und von dem her macht es wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger. Du kannst das nicht einfach unlimitiert oft verkaufen, weil du halt da sein musst.
Das ist so. Für diesen Zweck habe ich ja das Gruppencoaching, das ich nur online mache. Das findet man auch auf meiner Webseite unter dem Angebot, wo ich dann so meistens 10 Leute zusammennehme und ein Gruppencoaching mache. Das ist ein bisschen skalierbarer. Und ja, YouTube-Kanal ist im weitesten Sinne auch eine Möglichkeit, um einfach die Information breit rauszubringen.
Sehr gut, interessant. Also wenn du mal Unterstützung brauchst, da würde ich immer mitkommen. Also wenn der Kunde nichts dagegen hat. Also es geht ja nicht darum, dass jetzt da doppelt so viel Geld verlangt wird, sondern einfach jemand dabei zu haben, der mithilft, zuguckt und ja, anpackt.
Ja, ist gut. Dann kannst du ein Video darüber machen, ja.
Ah, cool. Ja, das wäre noch dann, ja, das wäre noch besser, dass ich dann auch noch was beitragen kann.
Super. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke dir. Tschüss, Selim.
Tschüss, Thomas.
Ciao.